einem Gefängnis unter freiem Himmel wollen wir beginnen in den Nachrichten aus der beschädigten Welt. Genau dieses Gefängnis unter freiem Himmel sei Lampedusa. Das jedenfalls sagte der Bürgermeister dieser italienischen Insel in der vergangenen Woche in einem Fernsehinterview. Übertrieben hatte da möglicherweise nur wenig, denn im vergangenen Monat hat sich die Bevölkerung auf der Insel mehr als verdoppelt. Es gibt Tage, an denen kommen bis zu 2000 Migranten dort an und das seit Wochen. Immer mehr Migranten kommen auf die italienische Insel, zumeist Männer derzeit aus Tunesien und Ägypten. Letzten Sonntag erreichte erstmals ein Boot aus Libyen die kleinere Nebeninsel von Lampedusa, Linosa, und unter diesen 300 Flüchtlingen befand sich auch eine Frau, die auf der Überfahrt entbunden hatte. Nun gibt es Aufnahmezentren auf Lampedusa, die sind für 800 Leute ausgelegt und derzeit sind dort über 2000 Menschen untergebracht. Den anderen bleibt nur die Straße. Und auf den Straßen ist die Lage schon lange nicht mehr aufzuhalten. Mehr als 2000 Menschen sind gezwungen, unter LKWs oder am Strand unter Plastikplanen zu übernachten. Andere haben sich auf den Hügeln oberhalb des Hafens Zelte zusammengebastelt. Seit Tagen sitzen sie auf der Insel fest und warten auf eine Möglichkeit, Sizilien oder das italienische Festland zu erreichen. Für die meisten von ihnen ist Italien sowieso nur eine Zwischenstation. Sie wollen nach Nordeuropa, sie wollen vor allem nach Frankreich, wo viele von ihnen Verwandte oder Freunde haben. Der italienische Staat ist von diesem neuen Notstand vollkommen überfordert. Die Evakuierung der Migranten, die Verteilung in Aufnahmeeinrichtungen auf dem italienischen Festland, all das verläuft ziemlich schleppend und offenbar planlos. Die Unterbringung, die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten ist nur minimal gewährleistet und meist ehrenamtliche oder kirchliche Organisationen übernehmen diese Aufgabe. Die lokalen Behörden haben bereits vor Tagen auf die Gefahr hingewiesen, dass Trinkwasser auf der Insel bald knapp werden könnte, und sie warnten vor einer Epidemiegefahr. Anfang der letzten Woche eskalierte dann die Situation, nachdem nämlich eine Gruppe von tunesischen Flüchtlingen gegen ihre geplante Zurücksiedlung in den Hungerstreik getreten war. Außerdem haben Bewohner der Insel versucht, den Hafen mit Fischerbooten zu blockieren. Sie wollten weitere Landungen von Flüchtlingsbooten verhindern. Inzwischen werden nicht nur in der italienischen linken Opposition Stimmen laut, die die Regierung vorwerfen, sie habe die Situation bewusst eskalieren lassen. Einerseits, um in der Öffentlichkeit Angst vor einer Invasion der Migranten zu schüren, aber auch, um die Migranten selbst davor abzuschrecken, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Naja, besonders erfolgreich war diese Strategie bislang nicht, aber nicht nur in Italien gibt es derzeit diese, nennen wir sie mal, Probleme. Auch in Griechenland gibt es in den letzten Monaten immer mehr schockierende Meldungen. Griechenland, ja ein Land, was für viele Flüchtlinge so die Haupteingangspforte nach Europa ist. Menschen, die aus Afghanistan kommen, dem Irak, den Iran, den Somalia, müssen die Fluchtroute über die Türkei nach Griechenland nehmen. Das kleine EU-Mitgliedsland steht ja schon seit Jahren eigentlich in der Kritik wegen der Verletzung von Flüchtlings- und Menschenrechten. Mittlerweile ist auch in Griechenland das sogenannte Asylsystem vollkommen zusammengebrochen. Über den aktuellen Stand der Vorkommnisse hören wir nun Karl Kopp. Er ist aktiv bei Pro Asyl in Deutschland.
Der Zusammenbruch in Griechenland, der ist zum einen hausgemacht, ganz klar, und ist einmal Ausdruck, wie du eben gerade auch schon anmoderiert hast, einer sehr unfairen Asylzuständigkeitsregelung dieser sogenannten Dublin-II-Verordnung. Und mit dem Zusammenbruch könnte man sagen, das ist auch Ausdruck einer Systemkrise, eben dieses Monstrums dieser Asylzuständigkeitsregelung Dublin II in Europa. Nämlich, es ist ganz klar, dass die, wenn man die nicht reformiert, es zwangsläufig zu Brutalisierung an den Außengrenzen kommt, wenn man die Verantwortung immer diesen Staaten an den Außengrenzen, vor allem an den kleinen Staaten überträgt, wie es Deutschland und die anderen Staaten im Zentrum der Europäischen Union machen, dann kommen dort die Verhältnisse zum Tanzen oder es kommt zum Zusammenbruch oder es kommt zu Elendsverhältnissen wie in diesen Haftlagern an der griechisch-türkischen Grenze. Und das sind jetzt europäische Auswüchse und das ist Ausdruck, dass das ganze System überarbeitet werden muss. Das ist ganz klar. Und der Hauptkritikpunkt ist, es kann nicht sein, dass der geografische Zufall, also über wo ich einreise, maßgeblich ist für die Asylprüfung. Ne? Also wir sagen, schafft gemeinsame Standards und guckt dann, dass ihr ein System der Verantwortungsteilung, um einen positiven Begriff zu benutzen, ne, bei der Flüchtlingsaufnahme organisiert. Das heißt, ihr müsst gucken, wo haben die Leute Familie, Wo haben die Leute Community-Strukturen, wo sie leichter andocken können, ja? Wo sie praktisch im Asylland schon frühzeitig auch eine Einbindung finden. Und das wäre ein völlig anderes System als das, was wir jetzt haben, das in der Regel Dublin dazu führt, dass beispielsweise du jetzt nochmal als Flüchtlingsfrau beispielsweise über Griechenland eingereist, wie es vorher war, vor dem Abschiebestopp Gefahr läufst, wenn du in einem anderen Land, beispielsweise Deutschland, Asyl beantragst, kann es dir passieren, dass du auch noch inhaftiert wirst. Dublin hat die Haftrate von Asylsuchenden europaweit in die Höhe getrieben und dass du nach der Inhaftierung abgeschoben wirst in ein anderes Asylland, nur zu dem einen Zwecke, dass du dort ein Asylverfahren durchläufst. Das heißt, wir haben innerhalb Europas immer mehr Menschen, die als Schutzsuchende vom ersten Tag an inhaftiert sind. Und wir haben immer mehr Menschen, die batsch wie Stückgut hin und her geschoben werden, abgeschoben werden, innerhalb der Europäischen Union, ohne Rücksicht, was auf der anderen Seite, wohin du geschickt wirst, mit dir passiert, ob du obdachlos bist, ob du ein faires Asylverfahren hast, etc. Und so ein System brutalisiert sozusagen auch die Verhältnisse innerhalb der Europäischen Union. Und wir wollen, dass es verändert wird, grundlegend verändert wird und dass ein völlig anderer Mechanismus entsteht bei der Flüchtlingsaufnahme. Und es muss ein gemeinsamer, solidarischer sein, nach humanitären Kriterien. Also es macht keinen Sinn, wenn man dich jetzt nochmal hergenommen von Griechenland ins Baltikum schickt, weil da Plätze sind. Sondern es muss nach familiären, sprachlichen und sonstigen Kriterien gehen, weil man kann dich nicht zwangsweise jahrelang irgendwo abschotten. Das ist im Kern unsere Überlegung. Und vielleicht noch ein Beispiel, um das nochmal eine andere Gruppe reinzubringen, wo das ganz dramatisch ist. Ist ja alle dramatisch, aber wenn jetzt Flüchtlingskinder alleine nach Europa fliehen, dann gibt es in dieser Dublin II-Verordnung auch ein paar kinderfreundliche Formulierungen. Aber was Europa mit dieser Regelung überhaupt nicht bedenkt, ist beispielsweise, wie Flüchtlingskinder in ein Asylland kommen. Also Europa macht sich keine Gedanken, wie ein Flüchtling überhaupt lebend nach Europa aufs Territorium der Europäischen Union kommt, um Asyl zu beantragen. Das ist das Hauptproblem. Aber selbst innerhalb der Europäischen Union ist beispielsweise ein afghanischer Junge, der über Griechenland einreist, in der Regel reist er über Griechenland ein, weil das ist einfach der Transit über die Türkei. Und wenn er familiäre Bindungen hat, beispielsweise in Schweden, gibt es kein funktionierendes Verfahren, um diesen Jungen alleine, sicher, gefahrenfrei von Griechenland nach Schweden zu bringen. Weil in Griechenland wird er momentan inhaftiert, bestenfalls dann irgendwann auf die Straße gesetzt, ist obdachlos und kann sich kaum über Wasser halten. Es gibt keine kindgerechten Unterkünfte und er muss sich alleine über die Fährhäfen Griechenlands nach Italien durchschlagen, sein Leben wieder riskieren, sein Leben auf der Straße von Athen riskieren, sein Leben beispielsweise in Rom in der Obdachlosigkeit riskieren, etc. Und muss sich alleine durch Europa schlagen. Es sind Tausende von Kindern, die rechtlos sind, schutzlos sind und versuchen verzweifelt innerhalb Europas ein Asylland zu erreichen, wo sie dann kindgerecht aufgenommen werden.
Herr Karl Kopp, über den aktuellsten Stand der, ja, nennen wir sie Flüchtlingsvorkommnisse in Europa als Beispiel. In Griechenland ist das Asylsystem längst zusammengebrochen. In Italien lässt die dortige Regierung die Situation bewusst eskalieren. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde in Berlin ein besetztes Haus geräumt, die Liebig 14 in Friedrichshain. Mit großem Polizeiaufgebot wurde da vorgegangen gegen die Hausbesetzer, die sich eben auch im Haus verbarrikadierten. Jetzt drohte in der vergangenen Woche einem weiteren besetzten Haus das aus. Das autonome Zentrum in Köln wurde in der letzten Woche von Polizisten umstellt. Ein Haus übrigens, das bis vor einem Jahr leer stand und vor sich hingammelte und dann im letzten Jahr einen Raum bot für politisch-kulturelles Leben, für kreatives Leben.
Also das autonome Zentrum ist umstellt über von allen Seiten von Polizeibeamten. Es gibt Leute, die außerhalb der Polizeiketten stehen, und es ist natürlich auch noch eine große Menge von Leuten innerhalb des autonomen Zentrums. Ja, aber es kommt niemand mehr durch.
Und wie ist denn so die Stimmung bei euch?
Die Stimmung ist unterschiedlich. Also zum einen sind die Leute durchaus auch fröhlich. Wir haben schon wieder ganz schön viel erreicht. Also wir hätten eigentlich schon am Montag oder am Dienstag geräumt werden sollen. Und wir haben das da verhindert. Und dann ist natürlich eine riesen Enttäuschung da. Wir haben noch bis in die letzten Minuten versucht zu verhandeln, oder wir stecken auch eigentlich immer noch in Verhandlungen, die aber wohl aussichtslos sind.
Ja, und so sah es aus in den letzten Tagen in Köln. Da stand das autonome Kulturzentrum kurz vor der Räumung. Und das, obwohl schon vor 9 Monaten das autonome Zentrum ein Nutzungskonzept vorgelegt hat, einen Finanzierungsplan vorgelegt hat, wo das Zentrum alle anfallenden Kosten selbst tragen könne. Es bräuchte gar keine Zuschüsse, keine städtischen oder von anderer Seite. Die Kölner Sparkasse allerdings, die hatte andere Pläne und wollte das Haus anderweitig nutzen.
Also zum einen wird dieses ganze Gelände gerade verkauft. Also die EU-Kommission hat die Sparkasse Köln-Bonn dazu gezwungen, sich von ihrem Immobiliengeschäft zu trennen. Und gerade dieses Gelände, wo das autonome Zentrum steht, sollte an die Stadt Köln verkauft werden, was natürlich nochmal zu einer anderen Situation geführt hätte. Zum anderen gibt es aber eine Abrissgenehmigung für das Gebäude. Das heißt, wahrscheinlich wird das Gebäude nach der Räumung direkt abgerissen werden.
Wie geht es denn dann mit dem autonomen Zentrum weiter? Also sucht ihr euch ein neues Gebäude, was ihr okkupieren könnt?
Es gibt natürlich andere leerstehende Gebäude. Wir haben immer gesagt, das autonome Zentrum ist nicht das Gebäude, sondern wir sind das autonome Zentrum. Und wir suchen uns nur das passende Gebäude, wo wir uns niederlassen können. Und so wird es dann wohl weitergehen.
Und das war die Lage am vergangenen Donnerstag, wo wir das Gespräch geführt haben mit einem Unterstützer des autonomen Zentrums in Köln. Doch dann tatsächlich gab es in beinahe letzter Sekunde vor der Räumung tatsächlich eine Einigung zwischen den Unterstützern und der Sparkasse in Köln. Es gab Nutzungsverträge, die die Sparkasse angeboten hat und die nun tatsächlich das autonome Zentrum weiter zugänglich macht. Alle Strafanzeigen wurden zurückgenommen und das Gebäude wird tatsächlich kostenlos zur Nutzung überlassen. Um die Nebenkosten muss man sich selbst kümmern, und das ist auch noch eine weitere Bedingung. Es geht um die Gründung eines Vereins, der die Nutzungsverträge nun unterschreibt.